Superkakerlake.
Wir sind hier bei der Musikmesse und nutzen mal die Gelegenheit, uns zum Thema Verwertungsgesellschaften zu unterhalten. Ich habe hier den Sven. Hallo, du bist von der C3S.
Ja, ich sitze da im Verwaltungsrat.
Die C3S ist eine Organisation, die sich als Alternative zur GEMA etablieren will. Das heißt auch, die Funktion einer Verwertungsgesellschaft ausüben möchte. Verstehe ich das richtig?
Genau, wir wollen die Bereiche als Verwertungsgesellschaft abdecken, hauptsächlich erst einmal, die einfach von der GEMA nicht abgedeckt werden. Das sind eine Menge. Und wir sind auch nicht, also die Musiker, die sich bei uns einfinden, finden sich auch in ihren Geschäftsmodellen, in ihren Vorstellungen von Verwertung und so weiter nicht in der GEMA wieder, wo sie aus verschiedensten Gründen, Verteilungsschlüssel, kein Stimmrecht oder sonst irgendwas, eben der Meinung sind, das ist einfach nicht ihre Organisation.
Wenn du vielleicht noch mal ganz kurz zur Klärung, wir gehen einfach mal davon aus, dass wir wissen, Autoren, also Komponisten zum Beispiel, die sind die, die sich ein cooles Lied oder einen coolen Rhythmus, Akkorde einfallen lassen. Also das sind die Komponisten, die Autoren. Die Verwerter, das sind die, die die Musik benutzen. Das heißt, die in ihrem Supermarkt eine Musik spielen, die auf ihrer Radiostation eine Musik spielen, die in ihrer Disco Musik laufen lassen. Oder selbst theoretisch eigentlich auch die, die in der Fußgängerzone mit dem Akkordeon, was weiß ich, einen Michael Jackson-Titel spielen. Das sind auch Verwerter von Musik.
Das sind grob gesagt, jeder, der mit Musik anderer Leute, anderer Urheberschaft oder auch der eigenen Urheberschaft letztendlich, man kann ja auch selbst beides sein, Geld verdient in irgendeiner Weise. Ob klein, ob großes Geld, ist da völlig wurscht.
Ja, oder vielleicht auch, ich sag mal, Anerkennung. Stell dir eine Benefizveranstaltung vor, da wird Musik gespielt, um Leute auch Aufmerksamkeit zu erregen, dann ist diese Aufmerksamkeit ja auch ein Wert, wofür die Musik eingesetzt wird, um die zu erreichen.
Genau, aber genau da sind wir schon bei einem Punkt, den zum Beispiel, wo es immer mal gerne Probleme mit der GEMA gibt, weil ein GEMA-Urheber, ein Urheber, der bei der GEMA ist, kann zum Beispiel nicht einfach mal hingehen und eine Benefizveranstaltung quasi umsonst spielen. Die Benefizveranstaltung wird auf jeden Fall die GEMA-Gebühren abdrücken müssen.
Okay, also das wäre schon mal ein Unterschied, wo ihr zum Beispiel seht, da wäre es vielleicht notwendig, da auch ein bisschen anders zu handhaben als bisher. Sind das so die Unterschiede oder welche Unterschiede seht ihr denn im Vergleich zu GEMA, die ja sozusagen quasi wie ein Monopol die komplette Verwertung unter Kontrolle hat? Wo seht ihr denn Verbesserungsbedarf oder Änderungsbedarf? Wo seht ihr neue Notwendigkeiten, ja, Sachen anders zu machen?
Erstmal ganz grundsätzlich, also und der größte Unterschied, den wir, also unser Konzept zur GEMA hat, ist, dass wir werkbasiert verwerten werden. Das heißt, wer bei uns Mitglied ist, der ist einfach erstmal Genossenschaftler. Wir sind kein Verein, sondern wir werden eine Genossenschaft sein. Wir erwarten die Eintragung quasi jeden Tag im Moment. Das heißt, ein C3S-Mitglied ist Genossenschaftler, hat einen Anteil an der C3S und meldet dann aber seine Werke einzeln an zu verschiedensten Lizenzen, die er möchte, also von All Rights Reserved, wie man es von der GEMA kennt, bis eben zum Beispiel Creative Commons. Und zwar ganz unterschiedlich. Und das ist eben, oder zum Beispiel auch mal ein Werk gar nicht. Und das ist eben der große Unterschied zur GEMA. Die GEMA geht auf die Person. Das heißt, wenn ich Mitglied in der GEMA bin, dann ist mein gesamtes Repertoire GEMA-Repertoire. Ich kann dann zwar innerhalb der GEMA inzwischen Sparten ausnehmen, zum Beispiel eine Internetverwertung oder sowas kann ich inzwischen ausnehmen. Dann kriege ich halt nichts für Internetverwertung, aber auch wieder für mein gesamtes Repertoire. Das heißt, das Alles-oder-Nichts-Prinzip ist da auch da gegeben, egal wie fein man da bei der GEMA nochmal ein bisschen die Sparten granulieren kann. Fürs gesamte Repertoire bedeutet es immer ein Alles-oder-nichts-Prinzip.
Und ihr sagt jetzt, das ist einfach in der heutigen Zeit ein Raster, das ist viel zu grob. Stehe ich das richtig?
Ja, also in Zeiten moderner Computertechnik, Datenbanken und Datenbankmöglichkeiten, Tagging, etc., automatisierter Playlists und so weiter, ist das eigentlich veraltet, nach diesem Prinzip zu gehen, beziehungsweise zu sagen, man muss nach diesem Prinzip gehen. Man kann das eben auch anders machen und wir wollen beweisen, dass man das anders machen kann.
Ist das nicht unter Umständen doch eine ganz schön große Aufgabe? Ich meine, die GEMA von sich selber sagt, das ist ein Riesenaufwand. Das kann man mit ein paar Aktivisten, die da vielleicht hochmotiviert sind, aber einfach nicht diesen finanziellen oder personellen Hintergrund haben, gar nicht meistern. Ist das denn wirklich so aufwendig oder wie schätzt ihr das ein?
Die Entwicklung ist aufwendig, aber wenn es mal läuft, nicht mehr. Das ist genau der Punkt. Also wir müssen natürlich jetzt erst einmal die entsprechende Infrastruktur entwickeln. Dazu haben wir Programmierer, die eben professionell das auch machen, die auch zum Teil insoweit dafür bezahlt werden. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, ein Micropayment-System, das entwickelt werden soll, eben auch dafür, dass wir dann darauf mit verknüpfen können mit dieser Datenbank später. Dieses Micropayment-System wird jetzt auch mit Fördermitteln von Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr programmiert werden. Also das ist sozusagen das, was wir dieses Jahr gucken, dass wir das über die Bühne kriegen. Und da so nach und nach unsere Infrastruktur eben aufgebaut bekommen. Parallel dazu bauen wir natürlich diese Daten, bauen wir aber auch noch an dieser Datenbank. Die müssen wir selber leisten. Also die wird nicht von Nordrhein-Westfalen mit unterstützt, aber die ist gar nicht der Riesenaufwand. Der Aufwand ist eher tatsächlich an die Daten ranzukommen, die wir dann in diese Datenbank reinschütten können, weil es zig verschiedene Datenbanken in dieser Form schon gibt, die aber alle in irgendeiner Form nicht vollständig sind. Und die Aufgabe wird sein, diese ganzen Daten zu nehmen, zu clustern und eben so zusammenzuführen, dass man am Ende eine Datenbank hat, die wir übrigens dann auch offen bereitstellen. Also für jeden verfügbar, inklusive der GEMA, die darf das auch benutzen, wenn sie möchte, um dann wirklich einen kompletten Datensatz zu haben, wo man rauskriegen kann, wer ist der Urheber, über welche Verwertungsgesellschaft, wie ist es lizenziert, wie kann ich es lizenzieren und so weiter und so fort. Sodass das auch ein Service ist im Prinzip für die Verwerter selber, die dann online problemlos mal eben nachgucken können, wie viel kostet sie denn eigentlich irgendwas und eben nicht erstmal bei der GEMA sich, wie im Moment bei der GEMA sich durch Kataloge wühlen müssen, dann am besten da nochmal anrufen, damit ihnen dort jemand nochmal erklärt, was da jetzt ist und dann vielleicht noch irgendwie blödsinnig noch eine individuelle Lösung dazu zu finden und so weiter, sondern eben, dass man einfach auch als Verwerter weiß, woran man ist und wie viel was kostet.
Jetzt, das ist ja doch noch einiges zu tun. Meine Frage, wo steht ihr denn da? Ich habe mitbekommen, ihr habt jetzt ein Büro eröffnet sozusagen, seid einen Schritt weitergekommen, um das ein bisschen auf solide Füße zu stellen. Was ist denn da zurzeit Stand der Dinge von eurer Seite?
Ja, wir haben in Düsseldorf jetzt offiziell unser Büro. Also wir sind keine Briefkastenfirma mehr, sondern wir haben wirklich ein Büro mit Leuten drin und so weiter. Wie gesagt, in diesem Monat, wir erwarten eigentlich noch diesen Monat
die Anerkennung durch das Kartellamt?
Anerkennung.
Entschuldigung, nicht Kartell, das ist Bundespatentamt.
Nee, das kommt später. Das wird mit Sicherheit noch mindestens ein Jahr, wenn nicht anderthalb Jahre brauchen, weil die kriegen wir erst, wenn wir diese Infrastruktur stehen haben. Weil das Deutsche Patent- und Markenamt will natürlich, bevor wir uns Verwertungsgesellschaft nennen dürfen, will natürlich sehen, dass wir diese Arbeit auch leisten können. Und um diese Arbeit zu leisten, brauchen wir natürlich diese Infrastruktur. Das heißt, die bauen wir jetzt erstmal auf. Nee, die Genossenschaft, die Eintragung als Genossenschaft. Da war das Wort.
Okay, jetzt frage ich nochmal ganz unwissend, nur um eine Größenordnung zu haben, wenn ihr, was weiß ich, die GEMA da mit ungefähr, was weiß ich, vierstelligen Personenzahlen auftritt und sagt, die brauchen wir alle, um all diese Bürokratie abzuwickeln. Mit wie vielen Leuten seid ihr denn aufgestellt? Und also nicht, dass ich das jetzt als die einzige Herausforderung sehe, aber unter Umständen ist das ja schon ein Knackpunkt.
Ja, ja, klar. Also im Moment sind wir also als Kernteam sozusagen 11 Verwaltungsräte, von denen sind 2 Geschäftsführer, also 11 Leute, die wirklich im Kern drin sitzen. Dann haben wir ein paar Leute sozusagen so als Satelliten eben im Programmiererbereich hauptsächlich. Also im Moment sind wir tatsächlich, glaube ich, mehr eine IT-Firma als eine als irgendwas anderes, weil eben das eben halt jetzt ansteht als Arbeit. Dann haben wir einen sogenannten Schwarm drumherum, wo einfach interessierte Leute, die schon Mitglieder sind, die schon einen Genossenschaftsanteil gezeichnet haben und demnächst dann auch Genossen sind, sich damit einbringen. Und es ist tatsächlich im Moment viel freiwillige Leistung, viel kostenlose, wollte ich sagen. Kostenlose ist ja nicht unbedingt, aber unbezahlte Leistung. Da ist also viel Idealismus im Moment noch dahinter und muss auch sein, weil natürlich wir das jetzt noch so noch nicht bezahlen. Also wir können. Also die Verwaltungsräte arbeiten im Moment auch alle aus reinem Idealismus. Aber das sind teilweise Leute dabei, die eben Wolfgang Senges oder Mike Michalke und so weiter, die das schon seit Jahren eben aufziehen und aufbauen und aufgebaut haben und getingelt sind und Unterstützer suchen. Das Jährchen oder die 2 Jährchen kriegen wir jetzt auch noch rum.
Okay. Die Beweggründe, die euch jetzt veranlasst haben, diese C3S aufzubauen, vielleicht zu denen nochmal zurückzukommen. Für wen ist denn wirklich jetzt die C3S interessant? Wer hätte denn ein Interesse, zur C3S zu wechseln oder überhaupt eine Verwertungsgesellschaft als Alternative zur GEMA in Anspruch zu nehmen? Für wen ist das interessant, was ihr macht?
Oh, da gibt es viele Richtungen. Zum einen eben einfach mal kleine Independent-Bands zum Beispiel, die ihr eigenes Material bauen und einfach bei der GEMA für die GEMA schlicht zu klein sind. Also das GEMA-Modell funktioniert für Leute, die regelmäßiges Airplay haben, im großen Sendern oder auch so, auch zum Beispiel Kompositionen verkaufen an Werbung oder sonst irgendwas, Jingles und so weiter. Aber da gibt es halt eben zigtausend kleine noch, für die das halt einfach nicht mehr rechnet. Also ich weiß nicht, wie der neue Tarif aussieht, aber mit dem Pro-Tarif damals, als die GEMA in den Pro-Tarif gewechselt ist, kenne ich persönlich einige Musiker, die quasi von einem 150 bis 300 bis vielleicht auch mal 1000 Mark Scheck monatlich urplötzlich gewechselt sind zu einer 300 Mark und später irgendwann Euro Rechnung, wo plötzlich eben kein Geld mehr reinkam, einfach weil sie aus dem Raster, aus dem Verteilungsraster gefallen sind mit diese Geschichte mit 5 Bundesländer und im Airplay und dem ganzen Kram, wo die Voraussetzung, dass man überhaupt ausschüttungsberechtigt war, schon so hoch gesetzt worden ist, die Latte, dass da viele rausgefallen sind von den kleinen Independent-Leuten.
Die GEMA-Vermutung existiert ja noch, die letzten Endes besagt, wenn irgendwo Musik aufgeführt wird, dann ist dieses Musikstück mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit im Repertoire der GEMA enthalten. Das heißt, die GEMA ist erstmal grundsätzlich dafür ein rechter Partner. Das heißt, sie ist berechtigt, das Werk da auch abzurechnen. Das ist ja auch so ein Knackpunkt, wo sich da ein bisschen die Geister scheiden, beziehungsweise da auch ein Diskussionspunkt ist, weil mit einer alternativen Verwertungsgesellschaft wäre diese Form der GEMA-Vermutung erstmal nicht mehr haltbar, oder? Sehe ich das richtig?
Ja. Wie das ganz genau aussehen wird, wird sich dann zeigen, wenn wir dann soweit sind. Aber im Prinzip, die GEMA-Vermutung hat ja 2 Aspekte. Einmal den gesetzlichen Aspekt, die eigentlich nicht GEMA-Vermutung heißt, sondern Verwertungsgesellschaftsvermutung. Das heißt, die bleibt auch bestehen, die steht nämlich im Gesetz. Jede öffentliche Aufführung eines urheberrechtlich geschützten Werkes wird vermutet, dass es zu einer Verwertungsgesellschaft gehört und entsprechend abgerechnet werden muss. Bei wem ist halt dann jetzt danach die Frage, weil die GEMA-Vermutung im traditionellen Sinne, wie sie bis jetzt gehandhabt worden ist, ist quasi ja, eine Rechtstradition. Einfach aus dem Punkt heraus, dass es nur die GEMA gibt, weil und wenn vermutet wird, dass eine Verwertungsgesellschaft zuständig ist und die einzige Verwertungsgesellschaft ist die GEMA, dann heißt es, ist der Rückschluss, die Vermutung heißt, die GEMA ist zuständig. Wenn es zwei Verwertungsgesellschaften gibt, wird sich das natürlich auf jeden Fall ändern und so nicht mehr haltbar sein. Und wie das dann jetzt in der Praxis wird, wird sich dann herausstellen müssen. Da wird es wahrscheinlich auch wieder ein paar rechtliche Hin und Hers geben, bis sich da eine neue Rechtstradition entwickeln wird. Wobei ich vermute, dass es darauf rausläuft, dass also die Meldepflicht wird bestehen bleiben natürlich. Und das ist auch gut so, weil das wäre ja Blödsinn, wenn man, also eine Verwertungsgesellschaft kann nicht hinterherrennen und jede Veranstaltung versuchen irgendwie zu erfassen und dann zu sagen, hey, was habt ihr da gespielt? Das muss schon andersrum laufen. Aber der Veranstalter kann sich halt dann aussuchen, ob er seine Veranstaltung bei der GEMA oder bei der C3S meldet. Und wir, genauso wie die GEMA, müssen dann halt gucken mit dem, was der Veranstalter da meldet, wer ist für was, wer hat welche Lizenzen unter seiner Fuchtel und wie viel kostet es dann und so weiter. Und dann kriegt der Veranstalter irgendwann entweder von uns oder von der GEMA eine Rechnung, wo drauf aufgelistet ist, das ist GEMA, das ist C3S und so weiter und so fort. Also womit die GEMA sehr viele Probleme kriegen wird mit ihren vielen kleinen Pauschallösungen und Pauschalmodellen, die darauf hinaus liefen und darauf hinauslaufen, dass zum Beispiel Veranstalter gar keine Playlists schicken müssen und beziehungsweise die GEMA gar keine Playlists haben will, was dazu führt, dass die GEMA Geld einnimmt und eigentlich gar nicht weiß, wem sie es ausschütten soll. Und das halt nach irgendeinem internen Hochrechnungsschlüssel tut. Und genau das ist ja der Punkt, wo eben auch kleine Bands dann gern mal hinten durch den Rost fallen, weil die halt gar nicht in diesem Schlüssel auftauchen, obwohl sie die GEMA-Gebühr eingespielt haben.
Viele Fragen, die noch offen sind. Da schauen wir mal, was passiert. Eure nächsten Schritte konkret?
Konkret, wie gesagt, jetzt die Genossenschaft kriegen, Eintragung kriegen, dann kriegen die Genossenschaftler ihre Bestätigung, dass sie Genossenschaftler sind. Und im April startet eben dieses von Nordrhein-Westfalen geförderte Projekt, das ein Jahr läuft, wo wir dieses Micropayment-System entwickeln. Parallel dazu eben auch die Weiterentwicklung der Datenbank. Und ansonsten trommeln und gucken, dass wir weiter Genossenschaftler kriegen, was übrigens auch kein Problem ist. Das können auch GEMA-Mitglieder sein, weil wie gesagt, mit der Genossenschaft, mit dem Genossenschaftsanteil gibt man noch keine Rechte, vergibt man noch keine Rechte oder sowas.
Also das ist getrennt. Man kann Genossenschaftsteilhaber sein, aber ob man jetzt sich als Autor vertreten lässt durch euch, ist eine andere Sache.
Dadurch, dass wir das ja werkbasiert machen wollen, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, ja, weil nur die Werke eben vertreten werden und nur für den Bereich vertreten werden sollen, die man anmeldet auch als Urheber. Was zum Beispiel für GEMA-Mitglieder interessant sein kann, die zum Beispiel die Sparte Internet aus der GEMA-Vertretung komplett rausgenommen haben, weil sie sagen, naja, ich verzichte lieber auf ein paar Einnahmen, um dann aber das und das machen zu können im Internet. Die können diese Sparte zum Beispiel von uns vertreten lassen. Überhaupt kein Problem.
Gut, wir werden uns das nochmal ein bisschen genauer angucken. Erstmal vielen Dank für deine Infos und dann schauen wir mal, was passiert.
Super, danke. Ich bedanke mich.
Jo, bis dann. Ciao.